Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa.
Meine Damen und Herren, begrüßen Sie mit mir den Schriftsteller Salman Rushdie. Ich bin sehr froh, ihn hier auf dem blauen Sofa begrüßen zu können. Very warm welcome. It's a pleasure having you, Salman Rushdie. And nein. Wir machen das auf Deutsch, genau. Das letzte Mal, dass Sie hier auf der Buchmesse waren, das war 2015. Da haben Sie Ihren Roman 2 Tage, 8 Monate und 28 Nächte vorgestellt. Und mich würde interessieren, ob Sie einen Unterschied in der Stimmung feststellen konnten, seit Sie hier sind in Deutschland. Denn in diesem Land ist jetzt auch, wie anderswo, der Terror angekommen, sind die Attentate angekommen. Also für uns ist das ein großer Wandel. Ist das etwas, was Sie gespürt haben?
Wissen Sie, ich glaube, das ist inzwischen das Problem von jedem geworden. Früher war es ja mal jemand, wo man sagte, dass ich damit zu tun hatte, aber jetzt gilt das für jeden. Als Schriftsteller habe ich natürlich immer die Möglichkeit, woanders hinzugehen. Ich will ja nicht mein Leben lang über Religion zu schreiben. Es gibt ja auch andere Dinge auf der Welt, gerade in den USA. Also dieses Buch ist praktisch ein Versuch, einfach mal die amerikanische Realität zu betrachten.
Das heißt, man kann tatsächlich sagen, mit Golden House, das ist der Titel Ihres neuen Romans, ein bitterböser Blick auf die amerikanische Gesellschaft, auf die Entwicklung der vergangenen Jahre. Damit ist tatsächlich so ein Wandel in Ihrem Schreiben eingetreten. Sie haben das eine, nämlich die Religion und ja, die ganzen Verwerfungen, die mit der Radikalisierung verbunden sind, hinter sich gelassen.
Ich habe mich eigentlich nie so als religiösen Schriftsteller verstanden. Das war ein Buch. Und das war mein 5. Buch. Und das hier ist jetzt das 18. Also das war schon vor langer, langer Zeit. Was natürlich stimmt, ist, nach dem Ende des letzten Romans, also die 2 Jahre und 8 Monate, 28 Nächte, es ist auch ein Roman in New York, sehr märchenhaft eigentlich. Es ist ein bisschen wie ein Märchen geschrieben. Und als ich das geschrieben hatte, da hatte ich das Gefühl, dass ich vielleicht diese Art von Schreiben so weit gebracht hatte, wie es nur ging. Es ging nicht weiter in die Richtung. Und da wollte ich einfach mal einen Richtungswechsel einlegen und etwas schreiben über das andere Ende des Spektrums, etwas Realistischeres. Und ich habe ganz viele realistische Autoren geschrieben aus New York und auch woanders. Ich habe mich einfach vorbereitet, Edith Wharton, Henry James, James Morgan, die habe ich gelesen und auch europäische Schriftsteller wie Stendhal und Dostoevsky. Und das Buch kam eigentlich aus dieser Art von Empfindsamkeit. Das heißt nicht, dass es hundertprozentig ernst ist. Es ist auch komisch. Dostoevsky ist nicht sehr komisch. Also ich bin sicherlich lustiger als Dostoevsky. Aber nach Dostoevsky ist jeder andere lustig. Also, ich habe diese Bücher gelesen, denn es gibt in meinem Buch einen komplizierten Patriarchen und 3 irgendwie gestörte, auf verschiedene Weise gestörte Söhne. Und da musste ich eben auch die 3 Brüder von Karamazov betrachten, denn ich schrieb ja über meine.
Bevor wir näher über die Konstellation in diesem Buch und auch über die vielen verschiedenen Schreibweisen neben der realistischen sprechen, würde ich trotzdem noch mal gerne eines fragen. Sie sagen, unsere Zeiten seien feige Zeiten in dem Buch. Was ist feige an unserer Zeit?
I mean, there's a
Ich denke, es gibt eine allgemeine Zurückhaltung bei vielen Punkten. Die Leute scheinen den Eindruck zu haben, dass man nicht so einfach etwas sagen darf wie früher. Als Erzähler des Romans habe ich das Gefühl, dass das jetzt nicht gerade das Zeitalter der Helden ist. Es gibt viele Bösewichter, aber es gibt einfach zu wenig Helden. Dieser Roman enthält eine Reihe von Charakteren. Keiner von denen ist besonders heldenhaft. Das sind alles Charaktere mit Fehlern. Die Frage ist natürlich, ob die Menschen irgendwie bewundernswert sein können, trotz ihrer Fehler. Ob man Mitgefühl und Sympathie mit Menschen oder Mitgefühl spüren kann, obwohl sie schreckliche Dinge getan haben. Nero Golden, der Hauptprotagonist, das ist ja jemand, der, wie man herausfindet, sehr schlimme Dinge getan hat in seinem Leben. Aber gleichzeitig, als ich diesen Protagonisten beschrieben habe, und ich hoffe, die Leser fühlen auch so, während sich die Geschichte entwickelt und man mehr über ihn mitbekommt, da hat man doch viel mehr Mitgefühl mit ihm. Ich wollte, dass das möglich wird, dass man Mitgefühl für jemanden empfindet, der einfach kein guter Mensch gewesen ist.
Na, die Frage nach Gut und Böse, ich glaube, über die werden wir gleich nochmal sprechen. Die ist so eminent in diesem Buch. Aber ich musste vorhin ein bisschen lächeln innerlich, als Sie gesagt haben, Sie haben all diese realistischen Romane gelesen, um sich zu präparieren für diesen Golden House Roman. Und für mich ist es ja nur an ganz wenigen Stellen ein realistischer Roman, sondern er ist verfunkelt, hat die unterschiedlichsten Motivstränge, die unterschiedlichsten Schreibweisen und Erzählweisen. Da ist Genre-Literatur drin, da ist Kino drin, da ist Comic drin. Wahnsinnige Unwahrscheinlichkeiten, wie wir sie natürlich von dem großen Erzähler Salman Rushdie auch gewöhnt sind, wie wir sie auch gerne erwarten. Aber das gibt eben Schurkenmärchen, Figuren, ein Schurke, der eine Märchenfigur ist, die Dinge überlagern sich, überkreuzen sich, ganz schräges Personal zum Teil und unwahrscheinliche Konstellationen. Eigentlich hatte ich doch eher den Eindruck, Sie wollten die Realität überbieten.
Es ist unmöglich, das zu erreichen. Die Welt ist schon so seltsam. Ich glaube, die Welt, die ist wirklich viel fantastischer als das, was ich mir vorstellen kann. Das Buch ist nicht realistisch im Sinne eines Naturalismus. Es ist nicht wie Raymond Carver. Der Realismus hat ja ein breites Spektrum. Ich denke, der Roman ist ein moderner Roman, aber viel spielerischer angelegt. Und ich bin vielleicht der Schriftsteller, der am liebsten Charles Dickens gewesen wäre. Ich mag diese Welt von Dickens, diese Stadt, die Dickens beschreibt. Da gibt es ja fast eine Art von Hyperrealismus in seiner Welt. Und die Protagonisten, die er zeichnet, die sind noch größer als die Realität. Und die sind einfach vergrößert. Und wir glauben an sie, weil sie so stark verwurzelt sind in der wirklichen Welt. Und so ist es mit Nero und seiner Familie. Sie denken, dass sie selber größer als das Leben sind. Ein Mann, der ein Pseudonym wie Nero Golden annimmt, der sagt ihnen ja schon, was er von sich selber hält. Er ist jetzt nicht gerade bescheiden. Also diese Familie, die sieht sich selber ja quasi in völlig übertriebenen, überzogenen Weisen und gleichzeitig ist sie in einer realistischen Welt von heute, im heutigen New York City angesiedelt.
Dieser Held, Nero Golden, kommt aus ihrer Heimatstadt, aus Bombay, was nicht erwähnt werden darf in seiner Umgebung. Er hat eine mafiöse Vergangenheit in der Bauindustrie unter anderem. Seine Frau kam ums Leben bei den Anschlägen 2008 auf das Taj Mahal Hotel, auf das Taj Hotel in Bombay. Da hatte er auch auf gewisse Weise seine Finger drin, also nur um so ein paar dieser Elemente, die natürlich auch Krimi-Elemente sind, zu erwähnen. Mit seinen drei Söhnen kommt er in die USA und er ist laut, er ist derb, er ist bösartig, er ist animalisch. Sie sagten vorhin, und trotzdem wollten Sie, dass man auch Mitgefühl und Sympathie für ihn entwickelt. Er ist vulgär, ein Albtraum, könnte man sagen. Und er scheint durchaus, es ist, glaube ich, kein Geheimnis zu sagen, nach Donald Trump gezeichnet. Und da ist natürlich die Frage, reicht Karikatur, um jemanden, um ein Phänomen wie Trump zu fassen zu kriegen?
Oh. No, no. I don't think he looks at all like Donald Trump.
Also ich würde nicht sagen, er sieht aus wie Trump. Er ist eher sehr klein und seine Haare haben normale Haarfarbe. Das Einzige, was er gemeinsam hat mit Donald Trump, ist eigentlich, dass er eben auch im Immobiliengeschäft tätig ist. Und er hat eine osteuropäische Frau, die so seine Trophäe ist, die er gewonnen hat. Aber ansonsten sind die völlig unterschiedlich. Es gibt einen anderen Charakter in dem Roman und das ist eine satirische Version von Trump. Und der kämpft eben im Wahlkampf mit.
Sie meinen den Joker?
Ja, genau. Genau. Aber es gibt keinen Batman, nur den Joker. Aber ich habe Nero Golden mir vorgestellt als eine viel interessantere Persönlichkeit als Donald Trump. Ich glaube nicht, dass Donald Trump wirklich interessant ist als Person. Ich glaube, er ist eine mächtige Person, aber nicht interessant.
Vielleicht sollten Sie was erzählen über René Unterlinden, Ihren jungen Erzähler, der ein Geschichtenjäger ist, der einen Film über die Goldens drehen will, sich aber gleichzeitig vorstellt, dass das sowas wie ein Thriller mit den Nachbarn sein soll, also eine ganz bestimmte Genrevorstellung hat. Der Dinge tut, die wir aus den sozialen Netzwerken ganz furchtbar finden. Was für eine Position hat er?
Well, you know, wissen Sie, als ich das Buch schrieb, da wurde er zur größten Entdeckung für mich. Er rückte viel mehr ins Zentrum, als ich mir das ursprünglich vorgestellt hatte. Er ist ein junger Mann, der ist in New York aufgewachsen, der ist dort geboren, er ist ehrgeizig, will ein Filmemacher werden. Er ist schon sehr ehrgeizig, hat noch gar keine Filme gemacht und er will eben besser als Kieslowski sein, er will einfach nochmal einen Dekalog machen, der noch besser sein soll als der ursprüngliche. Er hat also so die gewisse Arroganz der Jugend in sich. Und er denkt, dass diese Familie mit den seltsamen asiatischen Geheimnissen, dass das sein erstes großes Thema sein könnte. Er versucht also, diese Familie zu infiltrieren, aber an irgendeinem Punkt, den ich gar nicht erwartet hatte ursprünglich, da hört er auf, einfach nur der Beobachter zu sein. Er überschreitet diese Linie, die den Beobachter vom Teilnehmer trennt. Und er wird sehr mit verwickelt mit dem Familienleben. Wir sollten vielleicht nicht direkt sagen, wie, das werde ich nicht von vornherein schon erzählen. Und er wird selber moralisch angreifbar. Er hat also jetzt selber mit Dingen zu tun, über die er sich Gedanken machen muss. Eins, was mir gefällt, ist also, dass seine Eltern, das sind meine Lieblings, Charakter in dem Buch. Seine Eltern sind Philosophen, Intellektuelle und die bringen ihm diese Idee bei, dass die Menschen möglicherweise einen ethischen Instinkt hätten und dass sie praktisch geboren werden mit dem Wunsch, den Unterschied zwischen Gut und Böse zu kennen. Es ist nicht so, als würden wir das wissen. Wir sind nicht mit dem Wissen geboren, aber wir sind mit dem Wunsch geboren worden, es zu wissen. Und deswegen hören die Kinder den Eltern zu, wenn die Eltern sagen, das ist gut, das ist schlecht. Natürlich werden die Kinder sich dagegen wehren, aber sie wollen wissen, was der Rahmen ist. Und als Menschen wachsen wir ja auf und wir versuchen für uns selber einen ethischen Rahmen herzustellen. Und das ist schwierig. Manchmal schaffen wir das auch nicht. Und da muss man uns eben vergeben, bevor wir dann erfolgreich sind. Aber dieses Projekt, ein gutes Selbst zu schaffen, das ist etwas, was für René selber sehr wichtig ist. Und eine Zeit lang denkt er auch, er wäre ein guter Mensch und dann tut er etwas, was nicht so gut ist und damit muss er sich auseinandersetzen.
Man hat immer den Eindruck, dass diese Eltern, und Sie sagten ja gerade, Sie mögen dieses Elternpaar von René Unterlinden, dass sie so etwas repräsentieren wie die Zeit, die jetzt zu Ende geht oder die Generation, die verschwindet und die noch bestimmte Kriterien hatte. Interessant ist, dass der Vater von René, und er zitiert ihn damit, sagt, wir lebten in einem Zeitalter der Non-Fiction. Was genau heißt das? Wenn gleichzeitig ja die Lüge sowas ist, was so präsent ist, und Lüge ist ja auch eine Art von Fiktion. Also was heißt es, wir leben in einem Zeitalter oder in einer Zeit der Non-Fiction?
Well, also hier auf der Buchmesse, da können Sie 1000 Herausgeber fragen und die werden Ihnen sagen, dass Sachbücher sich besser verkaufen als Belletristik. Das ist der eine Punkt. Wir leben also in einem Zeitalter, wo manche Menschen oder Leser auf jeden Fall einfach misstrauisch gegenüber Romanen geworden sind, weil da etwas vorgespiegelt wird. Die Menschen wollen Informationen. Auf der anderen Seite leben wir auch in einem Zeitalter, wo es sehr mächtige Kräfte gibt, die versuchen, die Welt zu fiktionalisieren, nicht? Wo man also Lügen in die Welt setzt. Das sind nicht nur Politiker. Das Internet, das ist dafür zum großen Teil verantwortlich. Wenn jemand einen Witz macht, da macht jemand einen Witz in dem Roman, wo da jemand Abraham Lincoln zitiert und der sagt, Sie müssen nicht alle Zitate im Internet glauben. Und es gibt ja so viel im Internet, was da publiziert wird, was völlig verkehrt, völlig falsch ist. Und das hält sich die Waage mit dem, was wahr ist im Internet. Und das hat praktisch unseren Sinn dafür, was echt und was falsch ist, erodiert. Vielleicht liegt es jetzt, oder vielleicht ist es jetzt an den Autoren, die richtige Welt zu rekonstruieren, was paradox erscheint. Aber die Menschen, die zugeben, dass sie Belletristik schreiben, haben jetzt vielleicht wirklich die Aufgabe vor sich, die Wahrheit zu rekonstruieren.
Ja, hopefully. Eine der großen Fragen, die diesen Roman durchzieht, ist die Frage nach Identität und wie wir damit umgehen, wie wir sie konstruieren. Nero Golden zum Beispiel kommt in die USA und erfindet sich neu, so wie seine drei Söhne sich neu erfinden mit neuen Namen, so wie es viele, viele, viele Migranten in dem New York, in dem sie seit 17 Jahren leben, auch tun und getan haben. Was ist dran an dieser Feststellung, dass Identität heute sozusagen ein vordringliches Thema, ein großes Bedürfnis ist, das historisch gesehen was anderes, Identität etwas anderes ist, als das heute der Fall ist?
Ja. Yeah. Es ist sicherlich ein Riesenthema geworden. Es gibt auch alle möglichen Variationen dabei, Variationen der Identität, rassische Identität, nationale Gender-Identität. Das scheint jetzt plötzlich sozusagen ein Minenfeld geworden zu sein. Und im Fall von Nero und seiner Familie, da haben die eine echte Identität, die versuchen sie aber zu verbergen. Und das erlaubt mir, das Thema anzugehen. Und zwar fast wie ein Krimi sozusagen. Das ist so ein Mysterium, diese Identität der Familie, die irgendwie ins Offene kommen muss. Das Ganze wird dann zu einer Art Thriller, wie eine Agatha Christie-Geschichte oder ein Film von Hitchcock. Und das ist meine Art und Weise, wie ich das angehe. Statt von vornherein zu sagen, okay, das ist hier die verborgene Identität, das machen wir ja auch alle. Wir verbergen uns ja alle hinter einer Fassade, die wir nach außen abgeben gegenüber der Welt. Und die machen das gleich, aber auch viel größerer Skala. Aber es geht in dem Buch darum, dahinter zu schauen. Und der Versuch, die eigene Identität zu verbergen, der versagt zum Schluss. Aber erst müssen Sie 300 Seiten lesen und dann merken Sie, wie das passiert.
Trotzdem habe ich so an manchen Stellen das Gefühl gehabt, es gibt eine ambivalente Haltung zu dem, was Identität und Identitätskonstruktionen sind. Also natürlich taucht in diesem Roman, der heute in den USA spielt, immer auch die Frage auf, was ist sexuelle Identität, was ist Gender-Identität und so weiter. Es gibt eine Freundin eines der Golden Jungs, die ein Museum der Identität kuratiert und man hat das Gefühl, einerseits spielen sie mit diesen Versatzstücken, machen sich lustig über bestimmte Formen, die diese Identitätsdiskussionen annehmen in den USA. Zum anderen begleiten sie diese Personen aber auch sehr ernsthaft in dem, was sie suchen. Denn einer der Jungs, der Golden Jungs, ist unsicher in seiner sexuellen Identität. Ist also jemand, der sozusagen schwankt zwischen den Geschlechtern.
Ja, ich denke, man kann praktisch die Komödie und das Mitgefühl gleichzeitig bringen. Ich war sehr stolz auf diese Idee des Museums der Identität. Ich hatte das Gefühl, das fühlt sich an wie etwas, was es geben sollte. Und Journalisten, die mich interviewten, besonders auch in den USA, die waren sich nicht ganz sicher, ob es das wirklich geben wird oder nicht. Und die haben gesagt, sie mussten erst mal googeln, um das rauszufinden, ob es das wirklich geben würde. Und wahrscheinlich wird es bald so ein Museum der Identität geben. Aber es gibt da natürlich einen Aspekt, der ist komisch, denn die Sprache, die ist so komplex geworden in Bezug auf Gender-Identität. Und da muss man einfach Spaß drüber machen. Aber ich hatte persönlich auch Erfahrungen mit Menschen, die ich selber kenne, die diese Übergänge zwischen Gendern gemacht haben. Und das ist einfach ein sehr tiefgreifendes Ereignis in einem Leben, im Leben eines Menschen. Und der Charakter, der Protagonist in diesem Roman, der sich Gedanken macht über sein Gender, also für mich, denke ich, war das einer der schwierigsten Protagonisten, über den ich geschrieben habe. Ich wollte da nichts falsch machen. Ich wollte mit Mitgefühl über ihn schreiben. Am Ende habe ich das Gefühl, dass ich vielleicht doch zufriedener mit diesem Protagonisten bin als mit anderen. Interessanterweise ist das Thema ja natürlich sehr explosiv und es gibt viele Leute, die da schlimme Kämpfe ausführen. Ich muss aber sagen, bis heute ist es so, dass mich niemand wegen irgendetwas angeklagt hat. Die Leute haben gesehen, dass es wirklich ein ernsthafter Versuch ist, dieses Thema zu explorieren. Und da bin ich ganz zufrieden.
Ja, ich denke, da sind Sie sehr weit auch in die Materie vorgedrungen. Bislang kann ich mich nicht erinnern an einen Roman, der nicht eine Ich-Erzählung war, also eine autobiografische Erzählung von Geschlechtsumwandlung oder Ähnlichem, wo das tatsächlich so genau und so überzeugend auch beschrieben war.
Ja, vielen Dank. Ich habe wirklich versucht, so tief reinzugehen wie möglich. Das ist natürlich etwas, was ein Roman dieser Art leisten kann. Ich will ja ein soziales Panorama schreiben. Ein Autor muss natürlich jenseits seiner persönlichen Erfahrung hinausgreifen. Man muss irgendwie so ein bisschen ein Journalist sein, ein Reporter. Man muss versuchen, Dinge rauszufinden. Und wenn es da etwas gibt, was interessant wäre als Thema und was nicht Thema der eigenen Erfahrung ist, dann muss man das entdecken, etwas darüber lernen und dann kann man das ansprechen. Und es gibt zwei oder drei Dinge in dem Buch, wo ich wirklich Recherchen durchführen musste, wo ich etwas mehr wissen musste über ein Thema. Das war also dieser eine Sohn, ein anderer dieser drei Söhne, der hat eine Form von Autismus, so an der Grenze von Asperger-Syndrom. Und da habe ich ein bisschen Wissen drüber, aber ich kenne auch Leute, die mit dem Problem zu kämpfen haben. Aber man muss als Autor weiter hinausgreifen, weitergehen. Und manchmal ist es so, dass die Forschung einem Dinge zeigt, an die man nie gedacht hätte. Zum Beispiel habe ich gelesen, das war eine Forschungsarbeit über Asperger. Und da wurde gesagt, Asperger-Patienten und hochfunktionale Autisten, HFAs, die bekommen oft Hilfe durch eine Katze, eine Schmusekatze. Es darf kein Hund sein, eine Katze. Und offensichtlich wirkt die Katze beruhigend, sie wirkt wie ein Anker. Und mein Charakter, mein Protagonist hat also eine Katze gekauft. Es hätte keine Katze in diesem Roman gegeben, wenn ich nicht dieses Forschungspapier gelesen hätte. So wurde die Katze also zum Teil des Buchs. Es ist ja kein menschlicher Charakter, also die Katze ist eine Katze. Aber dadurch, ich habe also durch diese Recherche da etwas Neues reingebracht.
Drei Söhne hat Neo Golden und alle drei mit, wie es heißt, einem Schaden im Hirn und im Innersten. Alle drei kommen um. Eigentlich hat das Dimensionen einer großen antiken Sage oder eines Hindu-Epos. Und darin eingebettet immer wieder, das haben wir vorhin kurz schon angesprochen, die Frage nach dem Bösen, die Folgen der eigenen Handlung, die Strafen durch das Schicksal oder die Frage, ist es möglich, dass das Böse und das Gute nebeneinander bestehen? Warum ist das Böse und das Gute heute immer noch oder wieder eine so entscheidende Frage?
Well, because we live in ja, weil wir heutzutage in dunklen Zeiten leben, in denen Fragen des Bösen überall auf der Welt auftreten und in den Vordergrund treten. Wir müssen uns damit beschäftigen. Es gibt einen Teil des Buches, der benutzt die Struktur der klassischen Tragödien. Die griechische Tragödie, die hat etwas, was man kennen muss. Da gibt es so eine Art Unvermeidlichkeit. Wenn Sie den Protagonisten am Anfang der Tragödie treffen, dann wissen Sie, dass schreckliche Dinge passieren werden mit dieser Person. Und die passieren dann auch. Und dieser Sinn der Unvermeidlichkeit dessen, was vorhergesagt wurde, das ist sehr stark die Atmosphäre der Tragödie. Und bei meinen Protagonisten, da ist es so, dass die sehr stark daran arbeiten, die Wahrheit über ihre Vergangenheit zu verbergen. Und man weiß sofort, das kann nicht klappen. Man weiß, dass diese Vergangenheit aus der Vergangenheit hervorkommen wird und sie angreifen wird. Also diese Vorhersehung, diese Vorsehung, der ist die ganze Zeit da. Das ist also praktisch aus der klassischen Tragödie genommen.
Um die Tragödie wieder zurückzubinden an die Realität. Es gibt relativ am Anfang dieses Romans den Satz, der heißt, lange Zeit verstanden wir ihn nicht. Vielleicht muss man dazu sagen, der mit Barack Obamas Amtseinführung beginnt der Roman und endet natürlich nach der Wahl, die Donald Trump gewinnt. Und das heißt, lange Zeit verstanden wir ihn nicht und als wir ihn allmählich verstanden, stellten wir uns ihm nicht entgegen, bemühten uns nicht, ihn zu Fall zu bringen. Wer ist wir und was heißt, wir verstanden ihn nicht?
Well, I think that's pretty obvious, really. Ich glaube, das ist ziemlich offensichtlich. Also während der 8 Jahre des vorherigen Präsidenten, da war es so, dass viele von uns, und ich gehöre mit dazu, wir dachten, dass jetzt bessere Zeiten angebrochen wären. Da war dieses liberale, progressive Amerika, das scheinbar auf dem aufsteigenden Ast war. Und wir dachten, hey, das ist jetzt Amerika, so ist das jetzt. Und wir haben es einfach nicht kommen sehen, diesen kolossalen Rückschlag, der uns erwartete. Und vieles davon ist rassistisch, aber nicht alles. Vieles davon ist frauenfeindlich und da gibt es einfach sehr viel Hass auf Hillary Clinton. Darüber könnte man ein eigenes Buch schreiben. Aber es ist ein Land, das so zurück hinter dem Rest der Welt ist und es immer noch oder schwierig findet, eine weibliche Präsidentin zu akzeptieren. Und da gibt es einfach diese Wut eines großen Teils der amerikanischen Gesellschaft auf das System. Die haben das Gefühl, man hört ihnen nicht zu, sie werden nicht verstanden, ihre Sorgen werden nicht ernst genommen. Diese Wut, die kommt zusammen mit Rassismus, Frauenfeindlichkeit und vielem anderen. Und da kommt jemand und sagt, okay, ich mache jetzt alles mal kaputt. Und dann sagen die Leute, ja genau, das will ich auch. Und wir haben es einfach nicht kommen sehen. Aber fairerweise muss ich sagen, dass Trump das auch nicht hat kommen sehen. Ich glaube, die überraschteste Person an der Wahlnacht, das war Donald Trump selbst. Ich glaube nicht, dass der Präsident werden wollte. Er wollte einfach nur, dass seine Marke an Bedeutung gewinnt. Ja, und jetzt beschwert er sich, dass das wirklich eine schwere Arbeit ist. Er sagt, oh, das ist härter als die Arbeit, die ich vorher geleistet habe. Und der sagt das, als ob er jetzt überrascht wäre, als ob die Regierung der Vereinigten Staaten schwieriger wäre, als wenn man eine Immobilienfirma leitet. Der beschwert sich darüber, wie viel er arbeiten muss. Ich würde ihm sagen, okay, dann kündigen Sie doch.
Vielen Dank, Sir Salman Rushdie. Sein neuer Roman Golden House ist von Sabine Herting übersetzt und im Bertelsmann Verlag erschienen. Thank you so much. Thank you.